Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Hyperinflation und die Zerstörung der menschlichen Persönlichkeit. 17. Juni 2024 von Joseph T. Salerno. Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftsrechnung und menschlicher Persönlichkeit. Ökonomen und Historiker haben klar nachgewiesen, dass die Zerstörung des Wertes und der Funktion des Geldes durch Hyperinflation wirtschaftliche Berechnungen unmöglich macht und zu wirtschaftlichem und sozialem Zerfall und weit verbreiteter Armut führt. Aber selbst viele Ökonomen verstehen nicht vollständig, dass in Zeiten rapider Inflation die Unfähigkeit, wirtschaftlich zu kalkulieren, das Wesen des Eigentums untergräbt und ein Verkümmern der menschlichen Persönlichkeit bewirkt, die eng mit dem Eigentum verbunden ist. Indem Hyperinflation die Mittel zur Bewertung und rationalen Allokation des Eigentums eliminiert, beseitigt sie die wesentliche Grundlage einer unabhängigen menschlichen Existenz und Persönlichkeit in einem System der sozialen Kooperation. Das unvermeidliche Ergebnis ist die Auflösung der Gesellschaft, der freiwilligen Vereinbarungen und das Ersetzen durch eine hegemoniale Ordnung, in der Eigentum und Persönlichkeit kollektiviert werden. Die zentrale Rolle von Geld und Eigentum bei der Herausbildung der individuellen menschlichen Persönlichkeit im Rahmen der Arbeitsteilung ist noch nicht eingehend untersucht worden. Und ich werde dies hier auch nicht versuchen. Wenn ich jedoch von der menschlichen Persönlichkeit spreche, so beziehe ich mich auf das, was gewöhnlich spöttisch als bürgerliche Persönlichkeit bezeichnet wird. Dies ist der allgemeine Zustand des Denkens und Seins, der das moderne Individuum charakterisiert, das in einer Gesellschaftsordnung mit Privateigentum arbeitet. Die bürgerliche Person ist zielorientiert eigennützig, aber nicht unbedingt egoistisch. Sie ist sparsam und nutzt die Zeit als knappe Ressource, um seine Produktivität und sein künftiges Wohlergehen zu verbessern. Bei der Verfolgung seiner eigenen Interessen muss dieser Mensch bewusst und wiederholt sozial handeln. Das heißt, er muss sich auf die Produktion von Waren und Dienstleistungen spezialisieren, die von Menschen geschätzt werden, die er höchstwahrscheinlich nicht kennt. Indem er für diese unbekannten Personen produziert und mit ihnen tauscht, integriert er sich in das, was Ludwig von Mises die gesellschaftliche Arbeitsteilung nennt. Spezialisierte Produktion und freiwilliger Austausch sind das Wesen sozialen Handelns und werden notwendigerweise von Marktpreisen geleitet. Sie beinhalten die bewusste Wahl konkreter Mittel und Ziele und die monetäre Berechnung von Kosten und Nutzen. Die menschliche Persönlichkeit, wie der Begriff hier verwendet wird, bezieht sich daher nicht auf eine Ansammlung von psychologischer Eigenschaften und Qualitäten, sondern ist vielmehr eine Art des Seiens und Werdens, die auf wirtschaftlichem Kalkül und dem Besitz von Eigentum beruht. Softwareingenieur, Uber-Fahrer, Gastronom – keiner hätte ohne Geld und Privateigentum das werden können, was er ist. Die Zerstörung von Eigentum und Persönlichkeit während der Hyperinflation. Als allgemeines Tauschmittel ist Geld das Instrument zur Bewertung des Eigentums, zur Schätzung des Wohlstands und zur Beurteilung der Aussichten auf künftigen Wohlstand. Sobald der zukünftige Wert des Geldes nicht mehr zuverlässig vorhergesagt werden kann, verlieren die Menschen die Fähigkeit, ihr Eigentum rational zu nutzen und ihr Vermögen zu bewahren und sind somit nicht mehr in der Lage, für die Zukunft zu planen. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihr Vermögen und ihre Energie für das Streben nach sofortiger Befriedigung zu vergeuden. Dieser Anstieg der Zeitpräferenz, das heißt, das Höherschätzen gegenwärtiger Befriedigung im Vergleich zu Befriedigungen in der Zukunft macht den Wert von produktiver Arbeit, Sparsamkeit und nüchterner Investitionen zunichte. Er führt zu einer sozialen Revolution, bei der die produktive Mittelschicht, Unternehmer, Kapitalisten und Erfinder zerstört werden und durch Spieler, Betrüger und Schwindler an der Spitze der sozialen Struktur ersetzt werden. Die Inflation vernichtet aber nicht nur die Ersparnisse der produktiven Klassen und lenkt ihre Energien in unproduktive und korrupte Beschäftigungen, sie deformiert und schwächt auch ihre Persönlichkeiten. Ob wir es wollen oder nicht, Männer und Frauen leben in einer Welt, in der sie ohne Eigentum weder physisch noch geistig leben und gedeihen können. Wie der Begründer der österreichischen Schule Karl Menger feststellte, Zitat, ist Eigentum nicht eine willkürlich zusammengestellte Menge von Gütern, sondern eine direkte Widerspiegelung der Bedürfnisse, ein integriertes Ganzes, von dem kein wesentlicher Teil vermindert oder vermehrt werden kann, ohne die Verwirklichung des Zwecks, dem es dient, zu beeinträchtigen. Zitat Ende. Somit ist das Eigentum die Grundlage der menschlichen Persönlichkeit. Keine sinnvolle Bewegung, Aktivität oder Gedankenäußerung ist ohne sie möglich, denn die menschliche Persönlichkeit ist nicht die spontane Projektion zufälliger innerer Triebe in die Außenwelt, die das unreflektierte Verhalten eines menschlichen Säuglings kennzeichnet. Die Persönlichkeit ist die äußere Projektion einer bewusst geplanten Art des individuellen Seins und Werdens. Als solche beinhaltet sie eine bewusste Anordnung von Aktivitäten, deren Verfolgung eine sorgfältig gewählte Struktur von Mitteln erfordert, nämlich Eigentum. Eigentum ist also keine zufällige Ansammlung von Dingen, die sich vollständig in physikalischen Begriffen beschreiben lassen, sondern vielmehr die kohärente, objektive Verkörperung der Sehnsüchte und Bestrebungen des menschlichen Geistes. In einem realen Sinn definiert und begrenzt das Eigentum die Persönlichkeit eines Menschen. Ein Mensch kann nicht alles sein, was er sein möchte. Er ist durch die ihm zur Verfügung stehenden Mittel stark eingeschränkt. Ein Schriftsteller ist nur dann ein richtiger Schriftsteller, wenn er einen Raum, einen Schreibtisch, einen Computer und ein Textverarbeitungsprogramm besitzt. Ein Gastronom muss Zugang zu einer Küche mit Lebensmitteln haben. Man kann nicht einmal einer Freizeitbeschäftigung oder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, ohne über bestimmte konkrete Mittel zu verfügen. Man ist kein Fischer, wenn man keine Angelausrüstung besitzt und keinen Zugang zu einem Boot und einem Gewässer hat. Man kann kein Golfer sein, wenn man nicht im Besitz einer Golfausrüstung ist oder diese erwerben kann. Darüber hinaus ermöglicht in einer Tauschwirtschaft die Wirtschaftsrechnung auf der Grundlage von Geldpreisen, eine Ansammlung von verschiedenen konkreten Gütern einen Sinn zu geben, und es versetzt den Akteur in die Lage, diese Güter in eine integrierte Eigentumsstruktur zu verwandeln, die seinem Zielsystem entspricht. Ohne Geldpreise, die ihn bei seinen Berechnungen leiten, handelt ein Mensch mit Scheuklappen, wenn er einen Beruf oder ein Geschäft aufnimmt, weil er nie wissen kann, ob diese Tätigkeiten ein ausreichendes Einkommen für seine Existenzsicherung bringen werden. Darüber hinaus kennt ein Mensch nicht den Grad seines Erfolges oder seine Stellung im sozialen Gefüge, wenn er nicht den Geldwert seines Besitzes berechnen kann. Hat er es zu etwas Achtbarem gebracht oder eine herbe Enttäuschung erlitten? Ist er ein Fürst oder ein armer Schlucker? Die Menschen können nicht einmal wissen, was oder wer sie in der Zukunft sein werden, ohne den Geldwert ihrer angesammelten Ersparnisse und Vermögenswerte zu kennen. All ihre Pläne für sich selbst und ihre Kinder werden von diesem Wissen geprägt. Wird sich eine Person im Alter von 60 Jahren in eine geschlossene Wohnanlage mit einem luxuriösen Golfplatz zurückziehen, oder wird er als 70-jähriger Kunden im örtlichen Walmart begrüßen? Geld und Eigentum sind somit wesentliche Elemente des sozioökonomischen Prozesses, die bestimmen, was ein Mensch ist und werden kann. Ohne eine wirtschaftliche Kalkulation auf der Grundlage von gesundem Geld ist es nicht nur für Unternehmer und Unternehmen unmöglich, das mögliche Ergebnis alternativer Investitionsentscheidungen vernünftig zu kalkulieren, sondern es wird auch für den Menschen unmöglich, überhaupt zu wissen, wer er ist oder vernünftig einzuschätzen, was er werden kann. Während der deutschen Hyperinflation konnten beispielsweise Universitätsprofessoren und hochrangige Beamte mit relativ festen Gehältern sich und ihre Familien nicht mehr ernähren und wurden über Nacht zu Taxifahrern und Kellnern mit allen Konsequenzen für ihre beruflichen und persönlichen Beziehungen, ihre soziale Stellung und ihre Pensionsaussichten. Die deutsche Hyperinflation. Die konkreten Auswirkungen der Zerstörung von Geld und Eigentum auf menschliche Persönlichkeit lassen sich am anschaulichsten in der historischen Episode der deutschen Hyperinflation von 1923 nachweisen. Im Extremfall der Hyperinflation, wenn der Wert des Geldes gegen Null tendiert, verliert das Eigentum seine Bedeutung, die menschliche Persönlichkeit verkümmert und die Gesellschaft zerfällt. Der deutsche Historiker und Soziologe Konrad Heiden, ein scharfsinniger Beobachter der großen deutschen Hyperinflation, hat diesen alles entscheidenden Zusammenhang zwischen Geld und Eigentum einerseits und der menschlichen Persönlichkeit andererseits auf dramatische Weise zum Ausdruck gebracht. Heiden schrieb, Zitat, das deutsche Volk war eines der ersten, das den Verfall jener materiellen Werte erlebte, die ein ganzes Jahrhundert lang als die höchsten aller Werte gegolten hatten. Das deutsche Volk war eines der ersten, das den Tod des unbegrenzten freien Eigentums erlebte, das der modernen Menschheit einen so königlichen Stolz verliehen hatte. Das Geld hatte seinen Wert verloren. Was konnte dann noch einen Wert haben? Gewiss, viele waren daran gewöhnt, kein Geld zu haben, aber dass man auch mit Geld nichts hatte, das war eine Götterdämmerung. Ein zynischer Leichtsinn durchdrang die Seelen der Menschen. Niemand wusste, was er wirklich besaß, und manche fragten sich, was sie wirklich waren. Zitat Ende. Heidens Erkenntnisse werden durch die Aussagen einer Frau veranschaulicht, die die deutsche Hyperinflation miterlebt hat. Erna von Pustau war eine Hamburger Bürgerin, die von der bedeutenden amerikanischen Schriftstellerin Pearl Buck interviewt wurde. Pustaus Erinnerungen zeigen, wie das deutsche Volk im Berechnungschaos der Hyperinflation seinen geistigen und seelischen Halt verlor. Die Unfähigkeit, einfache buchhalterische Berechnungen durchzuführen, die in der Vergangenheit zur Routine gehörten, führte zu einer Verwirrung des Denkens und der Sprache. Pustau erinnerte sich, Zitat, wir konnten kaum sagen, dass unsere Mark sank, denn in Zahlen ausgedrückt stieg sie ständig und stieg und stieg und stieg. Und das war viel sichtbarer als die Erkenntnis, dass der Wert unseres Geldes sank. Das klingt verwirrend, nicht wahr? Aber diese Verwirrung gehört zur Inflation, ist untrennbar mit ihr verbunden und war einer der Gründe, warum die Menschen aufhörten, über die Dinge nachzudenken. Es schien alles nur Wahnsinn zu sein, und das machte die Menschen wütend. Zitat Ende. Pustau zitierte die folgende Zeile aus einem damals populären Lied, das auf die Zerstörung des Wohlstands durch die ungezügelte Gier nach sofortiger Befriedigung anspielte. Zitat, wir versaufen das Häuschen unserer Oma und auch die erste und zweite Hypothek. Zitat Ende. Pustau führte weiter aus. Zitat, Sparen ist die eigentliche Quelle des Wohlstands und der Gesundheit einer gesunden Nation. Aber wir haben keine gesunde Nation mehr. Wir sind auf dem Weg, eine verrückte, eine neurotische, eine durchgedrehte Nation zu werden. Zitat Ende. Pustau äußerte sich auch zu dem seelischen Trauma, das der plötzliche Zusammenbruch der Sozialstruktur verursachte, und beklagte, Zitat, es war eine traurige Welt, eine Welt, in der keiner besser war als der andere und alles eine Frage des Zufalls und des Grades war. Eine traurige Welt und eine traurige Vorstellung für ein Mädchen, das sich noch an die guten alten Zeiten von Großmutter erinnerte. Unsere Zeit hat uns zynisch gemacht. Zitat Ende. Als Musikliebhaberin erzählte Pustau von einem Erlebnis, bei dem sie und ihre plötzlich verarmten Freunde aus der Mittelschicht gezwungen waren, stundenlang anzustehen, um Stehplatzkarten für Wagners Götterdämmerung zu kaufen. Die meisten Plätze im Theater waren von Leuten gekauft worden, die nicht als echte Musikliebhaber kamen, sondern weil sie durch die Inflation einen Geldsegen erhalten hatten. Dieser Vorfall machte Pustau deutlich, dass das Versagen des Geldes bis zum Kern der eigenen Identität vordringt und ihre wichtigsten Ziele und Vorstellungen von der Welt radikal verändert. So stellte sie fest, Zitat, Wagners Götter setzten die ganze Welt in Brand, aber sie taten es für große Dinge, für Heldentaten, für die Liebe, für dieses schöne Ding Liebe. Und wie ist das bei uns? Wir kämpfen um Eintrittskarten, wir kämpfen um Pfennige. Es sind diese hässlichen kleinen Dinge, die uns zerbrechen. Es war alles so verquickt mit Geld. Wir betrachteten Geld als nichts und sagten, Geld ist schmutzig und man spricht nicht über Geld. Und hier war alles mit Geld vermischt und nur mit Kleinbeträgen und kleinen Dingen. Zitat Ende. Pustau fasste ihre Erinnerungen an die Hyperinflation zusammen, indem sie die kulturellen und moralischen Auswirkungen der Hyperinflation mit denen eines Krieges verglich. Zitat, Eine Schlacht war diese Inflation, die mit finanziellen Mitteln ausgetragen wurde. Die Städte waren noch da, die Häuser noch nicht zerbombt und in Trümmern, aber die Opfer waren Millionen von Menschen. Sie hatten ihr Vermögen, ihre Ersparnisse verloren. Sie waren benommen und inflationsgeschockt und wussten nicht, wie ihnen das passiert war und wer der Feind war, der sie besiegt hatte. Aber sie hatten ihre Selbstsicherheit verloren, ihr Gefühl, dass sie selbst Herr ihres Lebens sein könnten, wenn sie nur hart genug arbeiteten. Und verloren waren auch die alten Werte der Moral, der Ethik, des Anstands. Zitat Ende. Der Soziologe Haydn hatte die allgemeine Lehre aus den Erfahrungen der Millionen von Deutschen wie Erna Pustau, die von der Hyperinflation betroffen waren, anschaulich zusammengefasst. Zitat: Der Mensch hatte sich am Geld gemessen, sein Wert war am Geld gemessen worden. Durch das Geld war er jemand oder hoffte zumindest jemand zu werden. Menschen waren gekommen und gegangen, aufgestiegen und gefallen, aber das Geld war beständig und unsterblich gewesen. Nun hatte es der Staat geschafft, dieses Unsterbliche zu töten. Der Staat war der Eroberer und Nachfolger des Geldes, und so war der Staat alles. Der Mensch schaute auf sich selbst herab und sah, dass er nichts war. Zitat Ende. Die Abschaffung des Geldes durch die Hyperinflation machte, wie Haydn scharfsinnig feststellte, in Deutschland das Eigentum bedeutungslos und verwischte damit die Grundlage der menschlichen Persönlichkeit. Soziale und wirtschaftliche Institutionen, die lange Zeit als selbstverständlich galten, zerfielen und verschwanden, und die soziale Struktur selbst begann sich aufzulösen, wodurch die menschliche Existenz atomisiert und ziellos wurde. Das Denken, die Sprache, die Werte, die Kultur, all das wurde deformiert, während das Innenleben des Individuums seinen Sinn und Zweck verlor und größtenteils ausgelöscht wurde. Haydn brachte es auf den Punkt. Zitat: Der Staat löschte Eigentum, Existenz, Persönlichkeit aus, drückte und stutzte das Individuum, zerstörte seinen Glauben an sich selbst, indem er sein Eigentum zerstörte. Oder schlimmer noch, seinen Glauben und seine Hoffnung auf Eigentum. Die Köpfe waren reif für die große Zerstörung. Der Staat zerbrach den Wirtschaftsmenschen, beginnend mit dem Schwächsten. Zitat Ende. Haydn meint hier nicht den abstrakten Wirtschaftsmenschen, sondern den bürgerlichen Menschen aus Fleisch und Blut, das soziale Wesen, dessen Existenz im Privateigentum und in der Marktwirtschaft begründet ist. Der Staat als Formgeber der Persönlichkeit. Es blieb nichts anderes übrig, als der Staat, um das wirtschaftliche und geistige Vakuum zu füllen, das durch die deutsche Hyperinflation entstanden war. Aber ein gewitzter und gerissener deutscher Politiker namens Adolf Hitler verstand das Wesen der Inflation als einen gigantischen materiellen und geistigen Betrug und erkannte die Deformierung der deutschen Seelen und Persönlichkeiten und den damit verbundenen Zerfall der deutschen Gesellschaft. Hitler verhöhnte das deutsche Volk, weil es den Schwindel duldete, und versprach ihm gleichzeitig materielle Erleichterung und geistige Regeneration im Staat, dem Nachfolger des Geldes. Haydn berichtet, dass Hitler bei einer Versammlung im Sommer 1923 folgende Geschichte erzählte. Zitat: Wir haben gerade ein großes Turnfest in München gehabt. 300.000 Sportler aus dem ganzen Land haben sich hier versammelt. Das muss unserer Stadt viel Geschäft gebracht haben. Denken Sie. Da war eine alte Frau, die Ansichtskarten verkaufte. Sie freute sich, weil das Fest ihr viele Kunden bescheren würde. Sie war außer sich vor Freude, als der Umsatz ihre Erwartungen weit übertraf. Die Geschäfte liefen wirklich gut, dachte sie zumindest. Doch nun sitzt die alte Frau vor einem leeren Laden und weint sich die Augen aus. Denn mit dem mickrigen Papiergeld, das sie für ihre Karten eingenommen hat, kann sie nicht einmal ein Hundertstel ihres alten Bestandes kaufen. Ihr Geschäft ist ruiniert, ihre Lebensgrundlage völlig zerstört. Sie kann betteln gehen. Und die gleiche Verzweiflung ergreift das ganze Volk. Wir stehen vor einer Revolution. Zitat Ende. Hitler stellte scharfsinnig fest, dass die Regierung, sobald sie begonnen hatte, die Druckerpressen Vollzeit laufen zu lassen, dazu verurteilt war, den Schwindel bis zum bitteren Ende eines hyperinflationären Zusammenbruchs fortzusetzen. Ein Stopp der Geldmengenausweitung würde den Arbeitnehmern offenbaren, dass ihr reales Einkommen wesentlich geringer war, als sie dachten, und dass ein großer Teil davon abgezweigt wurde, um Reparationszahlungen an ausländische Mächte zu leisten, wie im Versailler Vertrag vorgeschrieben. Diese Enthüllung würde den Untergang der Regierung bedeuten. In der Zwischenzeit würde das Vertrauen der Menschen in die etablierte moralische und soziale Ordnung, die mit dem Kapitalismus verbunden war, erschüttert werden, da die Lasterhaften die Tugendhaften an der Spitze der sozioökonomischen Struktur ersetzen würden. So schrieb Hitler 1923 in seiner Tageszeitung, Zitat: Die Regierung druckt ruhig weiter diese Fetzen, denn wenn sie aufhörte, würde das Ende der Regierung bedeuten. Denn wenn die Druckmaschinen aufhören würden, würde der Schwindel sofort ans Licht kommen. Denn dann würde der Arbeiter erkennen, dass er nur ein Drittel von dem verdient, was er in Friedenszeiten verdient hat. Glauben Sie mir, unser Elend wird zunehmen, der Herr Lunke wird durchkommen. Aber der anständige, solide Geschäftsmann, der nicht spekuliert, wird völlig vernichtet werden. Zuerst der kleine Mann ganz unten, aber am Ende auch der große Mann ganz oben. Aber der Schurke und der Betrüger werden bleiben, oben und unten. Der Grund, weil der Staat selbst der größte Schwindler und Gauner geworden ist. Ein Räuberstaat. Zitat Ende. Obwohl Hitler wahrheitsgetreuer über das Wesen und die Auswirkungen der Inflation sprach als unsere heutigen Zentralbanker und akademischen Ökonomen, war es nicht seine Absicht, ein Programm zur Abschaffung des Räuberstaates und zur Wiederherstellung von gesundem Geld, Privateigentum und der moralischen und sozialen Ordnung des Kapitalismus zu präsentieren. Vielmehr wollte Hitler die besitzlosen, demoralisierten und atomisierten deutschen Massen in Angst und Schrecken versetzen, damit sie den korrupten und kurzsichtigen sozialdemokratischen Politikern der Weimarer Republik den Rücken zukehrten und ihr Heil in einem diktatorischen Staat suchten, der von seiner nationalistischen Bewegung geführt wurde. Dementsprechend warnte Hitler davor, dass Menschen, die Milliarden von Mark verdienten, buchstäblich verhungern würden. Der Bauer würde seine Produkte nicht mehr für die wertlosen Milliarden verkaufen, mit denen er nur noch sein Plumpsklo auf dem Misthaufen tapezieren kann. Was Hitler herbeizuführen hoffte, nannte er den Aufstand der hungernden Milliardäre. Gemäß Hitler, Zitat: Wenn das entsetzte Volk auf Milliarden verhungern kann, muss es zu diesem Schluss kommen, wir werden uns nicht länger einem Staat unterwerfen, der auf die Schwindelidee der Mehrheit aufgebaut ist. Wir wollen die Diktatur. Zitat Ende. Hitler setzte jedoch mehr als nur Angst ein, um seine Zuhörer zu motivieren. Er machte sich die Selbstverachtung derjenigen zunutze, die um ihr Eigentum und ihre moralischen Werte betrogen worden waren und deren Selbstwertgefühl erschüttert worden war. Er erkannte, dass diese Menschen in den unreifen Zustand des Jugendalters zurückfielen und bereit waren, einem Führer zu folgen, um ihre eigenen Moralvorstellungen und Persönlichkeiten nach dem künstlichen, kollektivistischen und nationalistischen Ideal der verdrehten Vision des Führers zu rekonstruieren. Hitler sprach sie entsprechend an und tadelte sie. Zitat: Das deutsche Volk besteht aus Kindern, denn nur ein kindisches Volk nimmt Millionen Markscheine an. Zitat Ende. Haydn brachte Hitlers Ziel in seinen Reden über die Hyperinflation aufschlussreich mit der Entartung seiner eigenen Persönlichkeit als Produkt derselben moralischen, wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe der Hyperinflation in Verbindung. Zitat: Es war die künstliche Schaffung eines neuen Nationalcharakters, eines Ersatzcharakters, einer Haltung, die nach einem künstlichen Plan geschaffen wurde. Das Volk träumt und der Wahrsager sagt ihm, was er träumt. Dieses ständige, herrschsüchtige und doch intime Gespräch mit dem Volk konnte nur von einem Mann geführt werden, der Volk und Volksfeind in einem war. Eine zerrissene Persönlichkeit, die sich als zertretenes Fragment des Volkes in seinem eigenen, unterdrückten, elenden Nichts fühlte und sich mit dem Volk gegen dieses Schicksal auflehnte, die aber gleichzeitig von der absoluten Notwendigkeit des Zertrampelns, des Zwingens und des Schüttelns der Herrenfaust überzeugt war. Zitat Ende. Hitler nutzte dieses Thema der Entartung und Wiederherstellung der Persönlichkeit nicht nur als rhetorisches Mittel. Er entwickelte es zu einem der Grundprinzipien der nationalistischen Philosophie. In einem Kapitel von Mein Kampf mit dem Titel »Die Persönlichkeit und die Konzeption des völkischen Staates« erläuterte Hitler seine Vision des nationalsozialistischen Staates, dessen Hauptaufgabe er in der Erziehung und Erhaltung des Trägers des Staates sah. Diesem Staat würde eine Philosophie zugrunde liegen, die nicht auf der Idee der Mehrheit, sondern auf der Idee der Persönlichkeit aufbaut. Für Hitler geht die Persönlichkeit aus den originellen Ideen und dem schöpferischen Wirken besonders fähiger Individuen hervor, erreicht aber erst im organisierten Staat und insbesondere in der Führung dieses Staates ihre volle Entfaltung. Der Einzelne besitzt die Persönlichkeit nicht, sondern wird von ihr besessen und geformt. Sein Wesen geht nicht von innen aus, sondern dringt von außen ein. Für Hitler geht die Persönlichkeit allein vom Führer aus und durchdringt und belebt das ganze Volk, macht es zu einem lebendigen Wesen. Hitlers verdrehtes Prinzip der Persönlichkeit durchdringt und organisiert alle Bereiche menschlichen Strebens, einschließlich des Denkens, der Kunst und des Wirtschaftslebens. In der Tat, so argumentierte Hitler, ist, Zitat, die Idee der Persönlichkeit überall vorherrschend, ihre Autorität nach unten und ihre Verantwortung gegenüber der höheren Persönlichkeit. Zitat Ende. Sie wird jedoch unterdrückt und unvollständig verwirklicht, weil sie durch das entgegengesetzte Mehrheitsprinzip am Eintritt in das politische Leben gehindert wird. Daraus schloss Hitler, Zitat, die beste Staatsverfassung und Staatsform ist diejenige, die die besten Köpfe der Volksgemeinschaft zu führender Stellung und führendem Einfluss erhebt. Zitat Ende. Innerhalb eines Jahrzehnts nach der Veröffentlichung dieser Worte sollte Hitler seinen idealen Staat haben, der Geld und Privateigentum als Gestalter der menschlichen Persönlichkeit und Gesellschaft ablösen würde. Schlussfolgerung: Die deutsche Hyperinflation ist ein konkretes historisches Beispiel dafür, wie die Zerstörung von Eigentum die menschliche Persönlichkeitsbildung beeinflusst. Sie veranschaulicht eine Verbindung zwischen Eigentum und Persönlichkeit, die auf den universellen Grundsätzen der Praxeologie beruht, derselben Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die auch eine solide Wirtschaftswissenschaft umfasst. Im Gegensatz dazu kann die mechanistische, abgeschottete und hypermathematische Disziplin der heutigen Makroökonomie die moralische und soziale Tragweite der Hyperinflation nicht annähernd erfassen. Ihre eng spezialisierten Experten sind nicht einmal mit allen Zweigen der Wirtschaftswissenschaft vertraut, geschweige denn mit den eng verwandten Disziplinen der Geschichte, Soziologie, Psychologie und politischen Philosophie. Ein Wirtschaftswissenschaftler, der versucht, die Ursachen und Folgen eines komplexen wirtschaftlichen Ereignisses wie der deutschen Hyperinflation von 1923 oder der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre umfassend zu erklären, muss die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Disziplinen kennen. Wie Friedrich August von Hayek sagte, niemand kann ein großer Ökonom sein, der nur ein Ökonom ist. Und ich bin sogar versucht hinzuzufügen, dass der Ökonom, der nur ein Ökonom ist, wahrscheinlich zu einem Ärgernis wird, wenn nicht gar zu einer eindeutigen Gefahr. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.